Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ja, du hast recht, Martin, wir gehören zum Inventar. Aber ich weiß, Inventar muss man hoch versteuern. Also, das fällt bei uns flach. Ich habe ein Thema, Martin hat das ja schon angesprochen in der Schriftlesung. Es geht um Geben. Segen, der Segen des Gebens. Eigentlich sind wir in Deutschland so geprägt, wenn wir was weggeben, dann sagen wir, es ist futsch, weg. Und wir sind anders im Denken geprägt. Wir wollen gerne was haben, was nehmen. Das wollen wir besitzen und das wollen wir auch festhalten. So ist ein guter Deutscher, so tickt er. Und vielleicht so in der Einleitung noch ein Gedanke, so eine Anekdote. Ein Euro-Stück und ein 100-Euro-Schein. Die unterhalten sich, die beiden. Der 1 Euro, beziehungsweise das 1-Euro-Stück sagt zu dem 100-Euro-Schein, weißt du, ich beneide dich total. Warum beneidest du mich? Ja, sagt das 1-Euro-Stück, du bist schon in ganz Europa, vielleicht schon weltweit rumgekommen und ich, das 1-Euro-Stück, ich war bis jetzt nur in der Kirche. Vielleicht mag das hier oder da zutreffen, aber darum geht es nicht. Als ich 1992 zum Glauben kam, dann sprach ich mit einem Berufskollegen, der war in einer Baptistengemeinde und ich weiß noch genau, seine Frage kurz nach meiner Bekehrung, wo er mit dran beteiligt war, sagte, gibst du schon den Zehnten? Ich sage, was ist das? Gibst du schon den Zehnten? Ja, sagt er, hat er erzählt, seitdem er gläubig ist. Und sie waren jeden Monat immer so kurz vor Monatsende klamm. Das Geld war weg und es reichte nicht. Aber seitdem, sagt er, ich den Zehnten gebe, reicht es immer. Das ist ja interessant. Ja, lest dir das mal durch. Im Propheten Malachi 3, Vers 10, das ist auch der Predigttext in Verbindung mit dem, was Martin aus der Chronik, 1. Chroniker gelesen hat. Da steht, das habe ich mir dann auch gleich durchgelesen, also Malachi 3, den Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in meinem Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftue und Segen herabschütte die Fülle. Das hat mir gefallen. Vielleicht auch so ein bisschen egoistisches Hintergrunddenken. Naja, da kann auch viel kommen, wenn Gott schon sowas sagt. Und es gibt eine Stelle, die steht hier, wo Gott sagt, prüft mich hier. Ich kenne keine andere Stelle, wo Gott so genau sagt, prüft mich hier, ob ich dann nicht die Himmelsfenster auftue und Segen herabschütten in Fülle. In dieser Zeit, wo das Buch des Propheten Malachi geschrieben wurde, 400 Jahre circa vor Christus seiner Geburt, war das Priestertum in Israel sehr korrupt und sie haben Gott Opfer gebracht, Opfertiere, die mussten einen Status haben, sie mussten ganz gesund sein, clean sein, die Tiere hatten eine ganz klare, eine Vorgabe von Gott, mit diesen Besten vom Besten dürft ihr nur auf dem Altar opfern. Und sie haben dann schon mal gerne ein Tier genommen, was gehinkt hat, was ein Bein gebrochen hatte, was ungesund war und so weiter. Also sie haben ihnen ein schlechtes Opfer gebracht. Also eine klassische Religion, vom Herzen her nicht, es geht nicht um Gott, sondern es geht um irgendwie nach außen was darzustellen. Naja, wir geben ja was. Wir gehen ja auch, wenn der Opferstock rumgeht, das Körbchen, dann geben wir da ja auch was rein. Jeder hat es gesehen. Es hat nicht geklingelt, sondern ich bin ein fröhlicher Scheinwerfer gewesen, so nach dem Motto. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, hier haben wir eine ganz gewaltige Verheißung, der Segen des Gebens. Übrigens, Jesus hat im Neuen Testament sehr viel über Geld gesprochen. Der Apostel Paulus hat sehr viel über Geld gesprochen. Es ist wohl ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen und dass was wir geben zum Hausbau, wie es in der Schriftlesung war in 1. Chroniker, um den Tempel in Jerusalem ging, über den Ort der Anbetung, wo Gott unter seinem Volk wohnen wollte, ihm ein Haus zu bauen, wo er angebetet wird, wo Weisung ist, wo das Wort Gottes verlesen wird, wo wir ihn erleben können, wo wir ihn erfahren können, über den aktiven Tempeldienst. Unser Geld? Es gibt so ein schönes Tischgebet. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Also alles, was wir haben, auch unser Geld, was wir meinen zu haben, unser Haus oder was wir sonst noch haben, den Wohnwagen, unsere Datscha irgendwo auf den Malediven und was ihr ja mir alles gar nicht erzählen müsst, meins. Das habe ich alles von meinem hart erarbeiteten Geld, habe ich mir das verdient. Und wichtig ist, auch wie David in 1. Chronik 29 gebetet hat, Herr, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles ist dein Eigentum. Wir sind nicht Besitzer, sondern nur Verwalter. Das muss uns als erstes hier nochmal ganz klar werden. Jeder Atemzug, den wir hier heute Morgen, ist Gnade. Er hat ihn gemacht. Wir sehen es nicht. Die Luft, der Sauerstoff. Von wem kommt das? Er. Das machen nicht die Klimaschützer. Also nicht, nein. Der Allmächtige, der macht das immer wieder neu und er schenkt es uns. Das ist Gnade. Und jetzt ist im Neuen Testament, ist eigentlich noch die Rede davon, vom Zehnten? Kann mir einer zeigen, wo die Stelle steht?
Gibt keine.
Was sagst du?
Gibt keine.
Es gibt keine. Ja, will Gott denn kein Geld mehr von uns? Will er den Zehnten nicht mehr? Ich sage es euch vorweg, nein, er will nicht deinen Zehnten. Er will alles. Und er will dein Herz. Er will nicht nur 10% von deinem Herz, dass du ihm den Zehnten gibst von deinem Herzen, sondern er will das ganz. Und er möchte, dass wir gesegnet werden, dass wir wieder ein ganz neues Gefühl dafür kriegen, für die Gabe Gottes, alles das, was er uns gibt, dass wir das einsetzen sollen, nicht aus Zwang, sondern freiwillig für den Bau des Tempels, für den Bau seiner Gemeinde hier auf Erden. Es klingelt mal an der Tür, ja, wir machen eine Spendenumlage und wir suchen Spender. Hier die neue Aktion in Niedersachsen, zum Beispiel, ich sage nochmal so ein Beispiel, Aktion Rettet den Laubfrosch. Ja, würden Sie auch spenden? Nein. Warum nicht? Ist Ihnen das nicht wichtig? Also der ist bedroht. In seinem, ja, ich sage, ich spende, aber nicht für den Laubfrosch, aber für die Menschen, die bedroht sind. Welche Menschen sind denn bedroht? Wir leben doch in einem freien Land. Der hier Seelen, die gehen verloren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Geld, was Gott uns zur Verfügung stellt, dahin geben, was mit Mission zu tun hat. Deutsche Gemeindemission, wo Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Dass wir da unser Geld investieren. Und wer das tut, der ist nicht ärmer geworden, sondern der wird reicher. Der erwirbt sich bleibende Ewigkeitswerte auf der Himmelsbank. Da wird Buch geführt, was du gibst. Das ist, Gott macht das und er guckt in unser Herz. Wir wissen nicht, ob unsere Motivation immer echt ist, aber er wird uns heute fragen. Und jetzt ist wichtig, ich weiß noch, wie wir 1998 ein Haus gebaut haben. Und wir konnten das eigentlich gar nicht bauen, weil ich gar nicht so viel verdient habe. Also wenn man diese Geschichte erzählt, dann wird man sagen, das ist ja unglaublich. Ja, das ist wirklich unglaublich. Wir haben einen verlorenen Zuschuss gekriegt, weil wir 6 Kinder hatten. Gott hat das einfach gegeben. Und ich weiß noch, an dem Abend, wo wir in dem Haus eingezogen sind, am 1. August 1998, dann haben wir mit allen 6 Kindern zusammengesessen und wir haben dann was gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, egal ob das eine Mietwohnung ist oder ob das eine eigene Eigentumswohnung ist. Wir haben dann gebetet und haben Gott dieses Haus geweiht. Und auch unseren Kindern war das wichtig. Das ist ja ein Segen, das ist ja eine Gnade. Und wir haben gesagt, Gott, dieses Haus soll ein Gotteshaus sein. Das soll ein Haus sein, wo dein Name verherrlicht wird. Und wir wollen, dass in diesem Haus Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, hier in deinem Haus durch uns dich erkennen können. Und dass auch in unserem Haus Juden ein- und ausgehen, so wie es schon bei meinen Großeltern war. Das ist geschehen. Das ist so geschehen, dass in diesem Haus Juden ein- und ausgehen und Juden zum lebendigen Glauben kommen. Ich weiß noch, als 1996 unser Missionswerk, dem wir angehörten, Beitzah Shalom, gegründet wurde und aktiv wurde. Und dann einige Jahre später haben wir das Haus gekauft in Berlin. 500.000 Euro, viel Geld. Und ich weiß noch, wie der Missionsleiter an einem Sonntag in Süddeutschland unterwegs war und predigte dort in einer christlichen Gemeinde. Und er sagte auf der Rückfahrt: Ich habe ein Wunder erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe in dieser Gemeinde auch gepredigt, auch über das Geben. Und dass wir in der kommenden Woche die letzte große Rate von 150.000 Euro überweisen müssen. Und wir haben das Geld nicht. Wir können das nicht bezahlen. Wir als Missionswerk, wir haben das Geld nicht, wir können das nicht bezahlen. Betet einfach dafür. Und ich habe in dieser Gemeinde das so mit diesen Worten gesagt. Und er war im Autofahren, er überschlug sich fast vor Freude. Und am Ende des Gottesdienstes, dann sagt er, dann kommt eine alte Dame zu mir. Ich habe gesagt, so vom Äußeren, die ist bettelarm, diese Frau. Und dann sagt diese ältere Dame zu mir: Verkündigen Sie weiter das Evangelium, dass Menschen zum Glauben kommen, die Juden zuerst. Und ich überweise Ihnen morgen früh diese 150.000 Euro. Das ist kein Witz. Und so haben wir immer wieder Gott erlebt. Mission scheitert nicht an Geld. Und auch unser Leben scheitert nicht an Geld. Gott möchte uns wieder ganz neu unseren Blick auf ihn richten, auf den Tempelbau, auf die Gemeinde Jesu. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, die immer hoffnungsloser wird, die auch immer gottloser wird. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, ihr kennt das vielleicht, Geld regiert die Welt. Aber Geld darf nicht eine Gemeinde regieren. Geld darf auch nicht in eine Gemeinde regieren, denn er ist der Geber aller vollkommenen und guten Gaben. Gott prüft unsere Motivation. Gott prüft mein Herz. Gebe ich gerne das für den Gemeindebau, was ich gebe? Ist mein Herz dann mit Freude erfüllt? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Auch es stehen nur Verheißungen auf Geben. Und so kam ein Student zum Glauben nach einer Evangelisation. Er erlebte eine Bekehrung und er betete mit dem Pastor dieser Gemeinde, wo er zum Glauben kam. Er bekam zu dieser Zeit 500 Euro BAföG jeden Monat. Und er sagte: Gott, ich werde dir jetzt den Zehnten geben von meinen 500 Euro. Er hatte seine Mietswohnung. Er musste von 500 Euro leben. Und er sagt: Es ist mir finanziell noch nie besser ergangen als in dieser Zeit, wie ich die 50 Euro in die Gemeinde gab für Mission, für Evangelisation. Und als er sein Studium beendet hatte, nach einigen Jahren, dann bekam er gleich in die freie Wirtschaft eine sehr hohe Position und er verdiente statt 500 Euro 5.000 Euro im Monat. Jetzt hat er ein Problem gekriegt. 5.000, da hat ein Zehnten von gegeben, das sind 500 Euro, das war ja sonst mein Monatslohn. Das geht nicht, das ist zu viel. Er sagt: Weißt du was, wir müssen eine Lösung haben. Ich habe zwar Gott das versprochen, aber ich gehe zu meinem Pastor Und wir beten zusammen. Der hat bestimmt eine Lösung. Der hat immer einen guten Rat für mich. Er geht zu seinem Pastor wieder und sagt, du Pastor, weißt du, jetzt verdiene ich 5.000 und jetzt, das werden für mich 500 Euro in die Gemeinde, das geht nicht, das kann ich mir nicht leisten. Kannst du beten, was Gottes Wille ist? Ja, kann ich dir, lass uns auf die Knie gehen. Pastor und der junge Mann in hoher Position, sie gehen dann auf die Knie und der Pastor betet dann, lieber Vater, ich bete, dass du meinem lieben Bruder sein Gehalt wieder auf 500 Euro reduzierst, dass er auch wieder seinen Zehnten mit fröhlichem Herzen geben kann. Und dann ging das wieder. Versteht ihr, ich sage das nur, dass Gott braucht unser Geld nicht. Er ist überhaupt nicht darauf angewiesen. Aber sobald es mehr wird, und es geht auch nicht darum, dass wir nicht mit Geld haushalten sollen oder auch uns Gedanken machen, wie wir das Geld richtig anlegen. Und alles das ist wichtig, das ist auch richtig so. Gott sagt uns zum Beispiel über Abraham, war sehr, sehr reich. Abraham war so reich an Gold, Silber, an allem Möglichen, aber er hing sein Herz nicht dran. Und Geld ist ein Götze und in dieser Zeit, wo wir leben, macht man uns Angst. Die Renten sind nicht sicher, das ist nicht sicher, Inflation und dieses und jenes. Man will uns auch in den Gemeinden hier den Blick verstellen, dass wir nicht mehr den Hauptfokus auf Jesus haben. Nur er ist sicher, auch was Martin in seinem Einleitungswort gelesen hat. Nur er ist sicher und er wandelt sich nicht. Er ist nicht wetterwendig, heute so, morgen so, wie unsere in Berlin vielleicht, das heute so, morgen so machen. Ich sage keinen Namen, aber ihr kennt die alle. Ihr habt sie auch hier gewählt. Nein, nicht. Okay. Es war im Jahr 2020, dann hörte ich eine Sendung und dann hat eine Journalistin, eine deutsche Auslandsjournalistin, die reichsten Menschen der Welt interviewt. Das waren keine Millionäre, sondern das waren die reichsten, also die Milliardäre, also die größten dieser Welt. Und sie ist da rangekommen und die haben einen Termin mit ihr gemacht. Und dann hat sie immer die gleiche Frage gestellt oder die Einleitungsfloske war immer die gleiche. Sie müssen doch jetzt wirklich vollkommen zufrieden sein. Sie können sich alles leisten. Sie haben so viel Geld und sie müssen doch überglücklich sein, weil sie so reich sind. Nein. Alle haben das Gleiche gesagt. Nein. Ja, warum nicht? Wir haben Angst. Bitte? Sie haben doch Bodyguards. Wovor haben Sie denn Angst? Dass man uns das wegnimmt. Einer, der viel hat, der hat nie genug. Wenn du wenig hast und Gott dafür dankst und zufrieden bist, hast du immer genug. Fängst du an, dich zu vergleichen mit anderen, bist du immer der Verlierer. Und das zieht uns weg vom Fokus Jesus. Und dann, ja, für wen, wer hat denn so, wer will dir denn an deinem Geld? Meine dritte Frau. Die ersten zwei, die musste ich schon abfinden, denn die dritte, die will noch mehr. Und dann meine Kinder von der und der, und die kommen alle jetzt. Ne? Und wie soll ich das, ich habe schon so viele Rechtsanwälte beschäftigt, um dass ich mein Vermögen behalte. Und ich muss es ja vermehren. Und da sagt Paulus uns in 1. Timotheus 6 was ganz Wichtiges. Verse 9 bis 10. Denn die reich werden wollen, und das gilt auch besonders in unseren Gemeinden, wichtig auch für Gläubige. Viele stehen in Versuchungen zurzeit. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Und dann kommt der Vers 10. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Und ich denke, Paulus wusste das. Paulus sagte ja, ich habe wenig gehabt, ich kenne das, ich kenne auch Hunger. Und wenn Gott uns in eine Hungerzeit hineinstellt, dann ist das eine Prüfung, dann ist das keine Strafe. Wie gehen wir damit um? Nehmen wir das dankbar an, dass wir auch dann noch auf ihm vertrauen, wenn er uns durch diese Tiefen gehen lässt. Die sind sehr wichtig in unserem Leben. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das denke ich, nehmen wir mal mit für heute. Darum, verdiene so viel, wie du kannst. Spare so viel, wie du kannst. Und dann gib so viel, wie du kannst. Das ist die biblische Logik. Unser Geld ist eine Gabe Gottes. Und die Gabe verpflichtet uns zur Aufgabe. Paulus schreibt im 2. Korinther 9, Geiz, also auch wenn wir wissen, wir müssen geben, wir sollen geben, da sind Menschen, Gläubige, die das brauchen, dann sollen wir das tun, nicht fragen, naja, kriegen wir das auch wieder? Das ist nicht die erste Frage, sondern wir sollen helfen, geben, gerne geben. Und Geiz und Habsucht dürfen in unser Herz keinen Raum haben. Und denn Gott schaut in unser Herz. Wenn wir uns immer wieder klar machen, das, was wir haben, kommt zu Gott von dir. Nichts haben wir in die Welt hineingebracht und wir werden auch nichts wieder hinausnehmen. Nur das, was wir dann auf unserem Himmelskonto vorfinden, wenn wir die Ewigkeit antreten, dann ist das registriert. Und das hat Ewigkeitswerte. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr einen meiner Jünger, einen von den Kleinsten, ein Glas Wasser zu trinken gebt, es wird ihm in der Ewigkeit nicht unbelohnt bleiben. Oder Petrus hat Jesus einmal gefragt, Herr, wir haben alles verlassen um deinetwillen. Wir sind dir nachgefolgt. Alles. Und Petrus hat seine Firma verlassen, als er den größten Fischfang seines Lebens gemacht hat, als sein Geschäft Hochkonjunktur hatte. Da rief Jesus ihn raus und sagte, komm, folge mir nach. Und er ließ alles stehen und liegen und folgte Jesus nach. Das war das Herz, was Jesus geprüft hatte. An Geld hätte er sagen müssen, Herr, weißt du, ich habe das ganze Boot voller Fische liegen, die müssen erstmal alle verticken auf dem Markt. Das ist eine Goldgrube heute. Ne? Und nein, er ließ alles hinter sich. Diese Goldgrube, die war von Jesus. Er hatte die ganze Nacht geackert, gearbeitet und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, du, schmeiß sie nochmal raus. Und ja, auf dein Wort hin, Herr. Und das müssen wir auch wissen. Unser Konto ist ohne Jesus immer leer. Und unser Herz ist ohne Jesus immer leer. Da ist nichts drauf. Da steht immer im Soll. Wenn du aber im Haben ackern willst, dann musst du Jesus dein ganzes Herz überlassen und auch die Finanzen musst du ihm überlassen. Es gibt übrigens keinen besseren Finanzminister wie Jesus. Er kennt sich mit Geld sehr, sehr gut aus. Und er sagt, häng dein Herz nicht dran. Und zum Beispiel im Lukas-Evangelium, wir kennen diese Stelle alle, ich finde die immer wieder gewaltig, wie er diese alte Witwe noch adelt. Und er blickte, Lukas 21, er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein, das wären 2 Cent heute. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr, als sie alle hineingelegt. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss etwas hineingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Und sie hat, Jesus schaute in ihr Herz. Und Jesus sagt, jetzt stelle ich die Prioritäten nochmal klar, was Geld für Gott ist. Nonsens. Null und nichtig, diese paar Piepen, die auf der Erde sind. Wir haben einen reichen Vater. Unsere Zukunft ist das Himmelreich. Das hat mit Armut nichts zu tun. Wir sind reich, wir sind Königskinder. Wir haben einen Reichtum, den uns niemand mehr nehmen kann. Und will ich meinen Reichtum vermehren, dann in das ganze Herz und auch mein ganzes Geld ihm anvertrauen, sagt, Herr, wo willst du das haben? Wo soll ich das einsetzen? Dann sind wir gut beraten. Und in Lukas 22, da sagt Jesus was ganz Interessantes. Da fragt er seine Jünger einmal, kurz vor seiner Kreuzigung. Und er sprach, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr da jemals Mangel gehabt? Sie sprachen, niemals, Herr. Niemals. Ist das nicht ein Wort? Das ist die Wahrheit. Und wir können das einfach auch nur sagen, seitdem wir im Missionsdienst sind, haben wir auch Tiefen erlebt. Auch wo das Geld ganz knapp war, wo Gott uns auch, als wir 2004 im vollzeitlichen Dienst gingen, aus einem gut bezahlten Beruf in der Forstverwaltung aufgehört habe. Und dann hat Gott uns alle finanzielle Grundlagen unter die Füße weggezogen. Das war für uns die schwerste Glaubensprüfung, in der wir durchgegangen sind. Wir hatten kein Einkommen, nur Kindergeld. Kein Einkommen mehr. Die Geschichte ist zu lang, um sie hier zu erzählen. Aber dann haben wir auch gesagt, haben wir uns geirrt? Wir wollen doch in die Mission Juden dienen, dass Juden zum Glauben kommen. Und jetzt nichts mehr an Einkommen, gar nichts mehr. Und dann sagte uns ein Bruder und sagte, du, wenn geht diesen Weg weiter. Ihr geht jetzt durch eine Tiefe, durch eine Glaubensprüfung. Und Jesus geht mit und er führt euch da auch durch. Einer von den Schriftgelehrten fragte ihn einmal, Herr, was ist eigentlich das höchste Gebot in der Bibel? Und dann sagt Jesus, ja, was steht denn geschrieben? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. 10%? Soll ich Gott mit dem Zehnten geben, von meiner Liebe, von meinem Alltag, von meiner Zeit? Wie ist das? Wenn der Tag 12 Stunden hat oder mit Nacht 24 Stunden, rechnen wir das mal nur mal wieder ein bisschen zurück. Das Alte Testament ist hier noch sehr mäßig. Sagt den Zehnten. Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Wie viel Zeit investiere ich mit Gott? Wir waren einmal auf einer Predigerkonferenz in Lage. 600 Männer. Alles Pastoren, Diakone, Älteste. Und dann sprach einer von den Referenten, ihr Männer, ihr lieben Pastoren, ich frage euch jetzt mal, aber Hand aufs Herz, ganz ehrlich, wer von euch betet am Tag länger wie eine Stunde? Was denkt ihr von 600 Männern, fast alles Vollzeitler? Was denkt ihr? Ja, du liegst ganz gut dran. Also drei Hände gingen hoch und das war ehrlich. Von 600 Männern, die sagen, wir beten am Tag mehr wie eine Stunde. Und dann kam, wer betet denn 600 Männer? Pastoren, Älteste, Hauptamtliche, Missionare. Länger wie eine halbe Stunde. Stefan, du bist Prophet. Was denkst du, aber du bist da sehr, hast ein Händchen dafür.
Vielleicht 150, wenn es hochkommt.
30.
Oh, da war ich aber ganz
deutlich. Ja. Ich will da nur mit sagen, und wir können uns ja selber prüfen, Gott möchte das, unser ganzes Herz. Und das ist nämlich genau das höchste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Und wenn wir das beherzigen, das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Und wie sieht das aus? Also bei mir ist das leider nicht so. Ich bin da dran und stecke auch in diesem Prozess. Und deinen Nächsten Wie liebe ich meinen Nächsten? Was gebe ich ihm? 10% von dem, wie ich mich liebe? Zum Schluss noch möchte ich nochmal sagen, Gott versorgt uns. Er gibt uns alles das, was wir brauchen. Unseren Nächsten, das geht erstmal in unsere Familie, Zeit zu investieren und auch das Geld in die Familie da zu investieren, dass die Kinder Jesus finden. Dass wir sie auch in den Sommermonaten auf gute Freizeiten schicken. Das kostet alles Geld. Und ich kann mich erinnern, uns war das immer sehr, sehr wichtig. Aber wir hatten das Geld nicht. Wir hatten unsere beiden jüngsten Töchter bei WDL in Starnberg auf eine Sommerfreizeit angemeldet. Aber wir hatten das Geld nicht. Das kostete zusammen 1.000 Euro. Das war sehr viel Geld. Aber es waren Jugendfreizeiten edelster Sahne. Und wir hatten das Geld nicht. Und dann kam der Tag, wir mussten überweisen. Wir hatten das Geld nicht. Wir haben gesagt, Herr, es ist uns aber wichtig, dass unsere Kinder unter das Wort Gottes kommen, dass sie andere gläubige Kinder kennenlernen, Zeit mit ihnen verbringen. Aber wir hatten das Geld nicht. Aber Herr, du hast genug. Und so, und wir haben auch keinen Stress gehabt, dass wir Angst bekamen. Nein, ich sage euch das nicht, weil wir tüchtige Leute sind, sondern weil wir einen tüchtigen Herrn haben, der zu seinem Wort steht. Und dann klingelte es bei uns an der Haustür. Da stand ein Bruder aus einer russlanddeutschen Gemeinde, da habe ich hin und wieder mal gepredigt, stand mit einem Umschlag vor der Tür, sagte, das sollte ich dir geben von meinem Sohn. Den haben wir jetzt besucht in Kanada, also kommt nicht aus Deutschland. Ich weiß nicht, was drin ist, er hat mir gesagt, du brauchst das. So, wir gehen dann rein im Haus, wir machen den Umschlag auf, was ist da drin? Genau diese 1.000 Euro. So kann ich nur sagen, Gott ist verlässlich. Er ist nicht wetterwendig. Wenn wir ihm vertrauen und unser ganzes Herz ihm hinlegen, dann können wir auch ganz sicher sein, dass er auch über unser Geld wacht und dass er uns das Herz wieder zurechtrückt und da unser Geld investieren im Hausbau, in die Gemeinde Gottes, in die Gemeinde Jesu, dass er verherrlicht wird. Und so steht es ja auch geschrieben, damit viele ihm danken und loben und preisen können. Und das wünsche ich uns. Und zum Schluss noch in Römer 15, da sagt Paulus noch was ganz Interessantes. Er sagt, die in Achaia, die haben viel gegeben, die haben mehr gegeben, aber denkt auch daran, an die Heiligen in Jerusalem. Denket auch daran, dass ihr die Juden, die an Jesus glauben, die Heiligen, die arm sind, nicht vergesst. Auch darauf liegt eine ganz besondere Verheißung. Denkt daran. Denkt auch daran, ihr seid Miterben der Verheißung geworden. Wir sind nicht die Erben. Wir sind die Miterben mit den gläubigen Juden an Jesus. Denket daran. Und ich möchte uns zum Schluss einfach sagen, wir haben nichts mit in die Welt hinausgebracht. Wir gehen alle eines Tages diesen Weg, dass wir diese Erde verlassen müssen. In 100 Jahren, wo sind wir dann nicht mehr hier? Dann sind wir nicht mehr hier, aber dann sind wir da. Und das ist wichtig, da wo ich hin will. Wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr ist, wo keine Armut mehr ist, wo nur noch das Reich Gottes auf ewig ist. Und dann ist nicht mehr das, zählt nicht mehr das, was wir hatten, sondern das, was wir sind. Kinder Gottes, Königskinder. Und das, dazu segne uns der Allmächtige in dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Amen. Amen.